Ahoj, dobrý večer.
Dobrý. You're tuned to radio.
Is this your unmanned radio?
I discovered radio just recently.
Das kleine alte Küchenradio meiner Eltern.
When I start to work in radio, I stop to listening to radio.
We are one group, audience and us.
Ihr hört doch gern Geschichten, nicht wahr? Nicht wahr?
Ej, svítilo slunečko nad našou zahrádku. Těšili se chlapci ho jaja, mému Mariánku duša má.
Guten Tag und herzlich willkommen bei der zweiten Ausgabe der Radiogeschichten über Grenzen und Frequenzen. Radiogeschichten aus dem Dreiländereck Tschechien, Polen und Deutschland. In dieser Ausgabe, schon angekündigt, ist Carsten Bauch zu Gast. Er ist zum einen Videokünstler, Klangkünstler, ein Stück weit auch. Er ist von Beruf aber auch Restaurator. Er kennt also die Region hier in der Gegend rund um Dresden und in dem Dreiländereck. Ja, schon aus wissenschaftlicher Sicht und hat zum Teil auch bei Grabungen hier in der Region teilgenommen. Ihn habe ich eingeladen in die Sendung, um mir wirklich diese Gegend mal erklären zu lassen, wie diese Überlagerungen der Geschichte, Zeitgeschichte zusammenpassen und welche Verbindungen man aus dem Jetzt auch in die Vergangenheit schließen kann und wieder zurück natürlich auch. Die Musik in dieser Sendung kommt vom tschechischen Musikprojekt Macronoise mit dem Song The Sun Shined.
Also ich bin aufgewachsen in Stadtwehlen, im wirklichen Tal der Ahnungslosen. Medial gesehen, wir hatten nur einen Fernsehsender, aber auf Mittel- und Kurzwelle konnte man unter Fietschen und Dröhnen Westradio hören. Was dann auch ein bisschen informativer war oder unterhaltsamer. Obwohl ich genauso viel auch DDR-Radio gehört habe. Also ich definiere mich gerne als geborener Radiohörer. Weil meine ersten Erinnerungen als Kind, weiß nicht, mit 3 Jahren hat man nur die ersten Erinnerungen, da kurbel ich schon am Radio ran. Das war noch ein Röhrenradio, aber schon ein moderneres, ein eckiges aus den 60er Jahren. Hatte auch dieses sogenannte magische Auge, was mich jetzt aber da weniger fasziniert hat als die ganzen Städtenamen, wo Sender waren. Das hat mich irgendwie viel mehr inspiriert. Also ich war von Zensoren her immer so um die 2, souveräne 2, wurde gesagt. In Wählen gab es keine wirkliche Förderung. Da gab es mal ja, Fußball für die meisten. Das hat mich nicht interessiert, ich war nie sportlich. AG Schiffsmodellbau hatte ich zumindest 2-mal Vizekreismeistererfolge. Das war ein bisschen handwerklich und ansonsten gab es keine Förderung, es gab keine Musikschule, nix. Hätte man mich gefördert, hätte ich vielleicht auch auf weiter der Oberschule oder Studium dann anstreben können, aber so war das eigentlich nie in Streben. Also es gab bei uns auch keine studierten Leute in der Familie. Nee. Sicherlich als Arbeiterkind hätte ich die Chance gehabt, aufgenommen zu werden, weil da ja auch eine Quote erfüllt werden müsste. Aber schon mit der jetzt mehrjährigen Verpflichtung bei der NVA wäre es bei mir gescheitert, weil das war auch ein No-Go. Auch alles, was so politisch Partei war, das war, wurde bei uns auch eher skeptisch betrachtet und war ein No-Go. Also meine Eltern waren keine Oppositionellen, aber auch keine Mitläufer. Die waren einfache Leute, die ihre eigene Meinung hatten. Ihre Erfahrungen hatten im eigenen Leben. Und als 16-Jähriger habe ich dann mal eine Stunde lang unaufhörlich da gekurbelt und das gehört, das Gefietsche und Gepiepe, und bis meine Mutter genervt reinkam, ich sollte aufhören, das würde meine Persönlichkeit verändern. Da hat dann jemand gesagt, es ist ja erfolgreich gewesen.
Ja, wie man hört, ist Carsten Bauch auch in der DDR-Zeit groß geworden oder ist in der DDR geboren und hat somit die ganze klassische Entwicklung genommen von Schule, Schulzeit und Armee und Berufsausbildung und so weiter Und auch in der Armeezeit hat er sehr spannende Radiogeschichten zu erzählen. Und überhaupt ist Carsten Bauch ein perfekter Gast, um Radiogeschichten zu erzählen in vielerlei Form. Also in dieser Ausgabe gibt es ganz viele Dinge zu entdecken, die mit Radio verbunden sind.
Und als ich dann zur Armee kam, zur Musterung, sagten die mir nicht, sie sind Funker, und dann kommen sie dahin. Hatte aber überhaupt keine Ahnung von dem. Musste auch nicht funken, sondern nur Telefondienst machen. Aber da standen überall die Funkgeräte und da konnte man schon auch dann weiterhin Westsender hören. Na, interessant war, da musste man mal die Feldtelefone auslegen und verkabeln. Also da, wo man dran dreht, und dann gibt es auf der anderen Seite ein Signal, und dann, die waren batteriebetrieben. Und wenn man da so 2 Kilometer Kabel in 2 Richtungen verlegt hatte, hörte man dann plötzlich Radio, oder Radio DDR2 zum Beispiel. Also das Bedürfnis war immer da und man durfte auf der Stube Radio hören, aber eben die DDR-Sender. Man musste da auch Markierung machen, damit gleich gesehen werden konnte, wenn das nicht auf der Markierung ist, ein falscher Sender. Manche haben dann gesagt, ich habe nur eingestellt, was die anderen hörten. So, das wurde die Schuld wieder delegiert. Aber und da ich so ein starkes Bedürfnis habe, Radio zu hören, das, was ich will, habe ich mir auch ein kleines Radio gekauft. Und da gab es eigentlich eine relativ große Vielfalt in der DDR. Und ein Radio, das war nur für Mittelwelle, hatte genau die Größe, wie es Magazin von der Kalaschnikow, und das passte genau in die Magazintasche, wo ja immer nur 2 Magazine drin waren, aber Platz für 4, und ein Platz war halt für mein Radio. Ich war da bei Senftenberg und da kamen dann die Berliner Sender dann. Und als Jugendlicher hat man sonntags die Hitparade gehört, aber so beim rund um die Uhr Wache stehen, auch nachts, kam dann interessantesten Sendung auf Deutschlandfunk. Und ich war, glaube ich, auch immer getrieben, nicht bloß von Unterhaltung, sondern auch von Neugierde, von Wissensdurst. Also das, was andere zum Studium führt, das habe ich halt mir quasi versucht, mir durch Radiohören selber beizubringen.
Radiohören als Weiterbildung, das ist doch ein tolles Studium, auf jeden Fall. Nun aber nochmal die Antwort auf die Frage, was er beruflich eigentlich arbeitet.
Genau, als Restaurator im Landesamt für Archäologie in Dresden. Ich kann also gespannt zuhören und dann konzentriert arbeiten, das gelingt mir gut. Also die Funde, die ich bearbeite, die sind meistens aus Keramik, Stein, Knochen, schlicht gesagt Scherben kleben, und die muss man erst mal putzen, dann festigen, dann kleben. Das ist wie so ein 3D-Puzzle. Also man sitzt lange Zeit schon auf dem Arbeitsplatz, hat es unmittelbar vor sich, vor den Augen, in den Händen. Und muss still sitzen, so quasi. Und das Radio hören, eine gute Sache zum Durchhalten. Und es passiert, dass ich Dinge sehe, die über 2000 Jahre quasi im Boden waren. Und ich, wenn dann eine Beigabe in einem Gefäß ist, bin ich der Erste, der nach mehreren tausend Jahren das wieder sieht. So. Und das beflügelt die Fantasie schon. Und in eher trögen Zeiten, wenn zu viel Routine ist, da habe ich dann immer geträumt, dass ich im Landesamt für Klangarchäologie arbeite.
Ja, wie schon am Anfang erwähnt, Carsten Bauch ist auch Klangkünstler. Er macht seit Jahren verschiedene Field Recordings hier in der Region, nimmt Klänge auf aus der Stadt oder im Land. Zum Beispiel hat er auch eine Serie von Aufnahmen rund um Dresden gemacht, nämlich aus den alten Dorfkernen, aus denen Dresden eigentlich besteht. Und jeweils in den ehemaligen Dorfkernen hat er eine Field Recording, eine Aufnahme gemacht, wie sie heutzutage klingen. Hier aber ein anderes Beispiel, was mir halt so medienmäßig ganz gut gefällt. Das klingt nämlich so. Ja, das ist die Klimaanlage der Lüfter am MDR Funkhaus in Dresden. Fand ich ganz schön. Da ist nämlich direkt eine Bushaltestelle davor. Und wenn man dort steht, hört man genau dieses Geräusch. Und ja, so klingt Fernsehen vielleicht von hinten, kann man sagen. Fand ich ganz lustig, diese Aufnahme. Alle diese Aufnahmen sind zu finden bei Radio Apparee, dem großen Netzwerk für Klang. für Field Recordings. Das ist eine ganz große Karte, eine weltweite Karte, wo man Klänge finden kann, die Leute hochgeladen haben, so wie es Carsten Bauch auch getan hat. Und man kann selber eben auch Klänge beisteuern. Carsten Bauch interessiert sich eben für Archäologie, für das Sammeln von alten Dingen, aber er hat eben auch angefangen, seine eigene Klangsammlung herzustellen, eine Sammlung mit Radiostücken, Radiokunst. Und da habe ich ihn mal gefragt, wie das denn so anfing.
Das fing an, erstens als die Aufnahmemedien billiger wurden. Und immer wenn die Radiolandschaft schlechter wurde, habe ich das Wenige, was kam, versucht festzuhalten. Irgendwie Radiosender haben wir immer alle paar Jahre ändern, die Programme. Das ist immer ein kleiner Schock für einen Radiohörer. Und da fallen liebgewordene Sachen weg, andere kommen neu. Dann gibt es manchmal ganz viel, man ist erschlagen vom Angebot und will das festhalten. Also ich habe jetzt mal eine Festplatte gefunden, da waren 1200 Feature drauf. Als es dann Videorekorder gab, die man programmieren konnte, da konnte man 8 Sendungen programmieren. Und mit so einer Kassette kann man ja auf Longplay 12 Stunden aufnehmen. Da habe ich viel aufgenommen. Dann, doch, das habe ich eigentlich am längsten gemacht. Und habe das aber dann noch auf Minidisc umgespult, um es dann auf Arbeit nochmal zu hören. Also ich habe quasi auch im Voraus aufgenommen und dann erst gehört.
Eigentlich ist das ja dann die Erfindung des Podcasts, wenn man Radiosendungen aufzeichnet und später nachhört. Vielleicht war Carsten Bauch da wirklich ein Pionier der Podcast-Technologie. Und wenn man sich das alles im Selbststudium beibringt, ist halt die Frage, wann solche Begriffe wie Klangkunst eigentlich ins Leben kommen.
Ich weiß gar nicht, wann ich den Begriff Klangkunst das erste Mal gehört habe. Wahrscheinlich erst, als ich mich verstärkt damit befasst habe und dann aufmerksam geworden bin im Radio. Und dann gibt's ja die ganzen Klassiker auch, John Cage und George Ligeti, und die habe ich eigentlich erst später kennengelernt, als ich schon mich mit dem Thema befasst hatte. Zeitweise ist man auch einsam, weil man einfach niemanden hat, der da Verständnis hat. Aber mittlerweile sind es so viele, dass ich gar nicht mehr so einsam sein muss, weil man in die Welt kommt und weil die Welt zu ihm kommt.
Eingeladen hatte ich Bauchi, also Carsten Bauch, ja vor allen Dingen als Experte der Region, dass er mir ein bisschen die Gegend erklären kann, welche geschichtlichen Zusammenhänge es eben über die Grenzen hinweg gibt. Es gibt ja doch viele Grenzverläufe, die so eine lange Geschichte hinter sich haben, und Regionen haben sich permanent verändert und gewechselt, und daher eine kleine Einführung in die Region Tschechien, also das Dreiländereck Tschechien, Polen und Deutschland.
Also die Regionen sind ja eigentlich 4 Kulturregionen. Schlesien, da, das sich entlang des Riesengebirges zieht. Die Lausitz, Sachsen und Böhmen. Und seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden gibt es da den Austausch wirtschaftlich, dann bedingt auch kulturell. Und dann gibt es wechselnde Besitzverhältnisse. Also die Lausitz war mal sächsisch, mal böhmisch, mal preußisch. Im Hochmittelalter auch sehr von Polen begehrt. Also gab es auch da große Schlachten da in dem. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Naja, gleichzeitig ist die Grenze zwischen Sachsen und Böhmen die älteste festgelegte Grenze in Europa seit 1459, glaube ich, mit dem Vertrag von Eger. Also auch sehr starr, und ich denke auch die Sprachgrenzen, die Sprachbarrieren sind auch sehr stark, trotz allem Austausches, was aber immer mit einem wirtschaftlichen Interesse verbunden war, wenn ein Austausch war.
Mir geht es ja immer so, dass ich so etwas unbeholfen bin mit den Ortsnamen hier in der Gegend, gerade im Tschechischen und Polnischen. Verwendet man nun das Wort Breslau oder Wroclaw, sagt man Tetschin oder Tetschen. Er hat mir da ein bisschen Sicherheit gegeben mit der folgenden Antwort.
Dann durch den Zweiten Weltkrieg, durch die ganzen Wirrnisse und Missetaten, gab es ja einen harten Bruch. Die Deutschen wurden vertrieben und dann wurden wahrscheinlich auch von weiter Osten her dann Menschen angesiedelt, die mir dagegen gar nichts zu tun hatten. Aber die mussten sich auch einfach nur zurechtfinden. Also im Nachgang des Zweiten Weltkriegs und Kalten Krieg gab es, denke ich mal, eher Befindlichkeiten, gerade was die Ortsnamen betrifft. Aber die sind ja alle viel älter. Es hat eine viel ältere Geschichte als das, was in den 12 Jahren geschehen ist.
Ja, mit den 12 Jahren meinte wohl die Nazi-Zeit, die doch so viel in kurzer Zeit so viel Schaden angerichtet hat hier in der Region. Ich habe ihn auch gefragt, wie man das Gebiet, das Sorben oder die Volksgruppe der Sorben einordnen kann und was da das Besondere in der Lausitz ist oder wie sie sich in der Lausitz hier angesiedelt haben.
Dieses große slawische Siedlungsgebiet, was an Elbe und Saale grenzte, wurde ja ziemlich schnell germanisiert oder eingedeutscht. Ne? Aber in der Lausitz, wahrscheinlich durch die besondere Lage, auch dann der Sechs-Städte-Bund im Mittelalter, der dann eine eigene Wirtschafts- und Kulturregion war, hat sich das Slawentum gehalten. Also die Lausitz war schon immer auch was Besonderes, auch relativ eigenständig, egal ob es böhmisches Lehen war oder ob es von Preußen regiert wurde oder vom sächsischen König. Es war immer eine eigene Region.
Für viele Menschen ist die Volksgruppe der Sorben ja immer noch ein ganz unbekanntes Phänomen. Also dieses Gebiet teilt sich auf in die Niederlausitz und die Oberlausitz und das hat auch sprachliche Unterschiede.
Das heißt ja, die Oberlausitzer Sorben verstehen die Tschechen besser und die Niederlausitzer mehr die Polen. Und das sind auch die historischen Einflussgebiete, also die Niederlausitz wurde schon eher von Polen beeinflusst und begehrt oder vielleicht auch von dort aus besiedelt. Es gab damals 2 Siedlungsströme, einmal über das böhmische Becken und einmal über die polnischen Ebenen.
Die Sorben versuchen natürlich ihre Kultur vor allem mit der Sprache am Leben zu erhalten. Und wie das Carsten Bauch sieht, wenn es um Thema Sprache in der Region gibt, hat er Folgendes erzählt.
Also es gibt keinen Grund, die 5 Sprachen zu sprechen. Man muss es nur lernen. Uns haben sie als Kinder noch den Dialekt verboten. Es sollte immer Hochdeutsch gesprochen werden. Jetzt weiß man, wer Dialekt und Hochdeutsch redet, ist schon mal zweisprachig und nicht dümmer. Englisch war für uns die Sprache der Freiheit und die Sprache der Popmusik. Das sind mal die ganzen kulturellen Einflüsse, die ich erfahren habe, die kamen aus England oder auch Amerika dann.
Nun aber wieder zurück zum Thema Radio. Ist natürlich immer ganz spannend, wenn sich jemand so für Klänge und Radiosender interessiert, wie er denn eigentlich selber inzwischen Radio hört.
Also ich habe jetzt, indem ich mich mehr mit meinen Eltern befassen musste, pflegerisch und so und betreuerisch, wo immer MDR Sachsen dann läuft, das Hintergrund, habe ich das viel hören müssen und finde es gerade auch nicht mehr so schrecklich wie vor Jahren. Wenn jetzt nicht immer bloß die alten Schlager- oder Rockmusik-Sachen kommen. Also musikalisch könnte man ruhig sich mal mehr trauen. Aber so was so redaktionelles, was gesprochen wird, das ist schon hörbarer geworden. Auch für mich. Aber zum Beispiel immer am Tag gehe ich dorthin, um die Nachrichten zu hören, weil eben auch aus der Region was kommt. Weil ich in dem Punkt die Bereicherung will, aber das ist mehr wie so ein Upscan.
Um den MDR kommt man hier in der Gegend einfach nicht drumherum beim Radio hören. Und auch er ist ein bisschen unzufrieden gewesen, gerade in der Vergangenheit, mit dem Programm des MDR. Und ich habe ihn dann gefragt, was er denn am meisten beim MDR vermisst.
Also in Bayern passiert es, in Österreich noch viel mehr. Da merkt man richtig, wie die Medien oder ist das dann Staatsrundfunk, Ö1 und FM4, aber wie die Musikszene fördern, indem die einfach vorkommt. Ja, ich höre ständig Namen von Leuten, die ich selber kennengelernt habe in Wien oder auch hier. Die passieren dort im Radio. Und das sind keine abgehobenen Popmusiker oder keine Stars. Das sind einfach Leute, die tagtäglich ihr Leben leben und aber als Kultur in Medien stattfinden. Mhm. Und dann ist das wahrscheinlich, weil es ja Geld kostet, politisch gewählt in Österreich und in Bayern. Aber in Sachsen spürbar nicht.
Ja, an dieser Stelle nochmal ein kleiner Ausflug in die Welt des Klangs. Wie Carsten Bauch glücklicherweise in seinem Leben festgestellt hat, ist er nicht der Einzige, der sich für solche Klänge interessiert. Zum Beispiel interessiert sich auch Udo Noll für diese Klänge. Und Udo Noll ist Begründer oder der Initiator der Plattform Radio Apery, von der ich schon gesprochen habe. Und auch er macht Aufnahmen von Ventilatoren. Und dieses Geräusch war nicht nur irgendeine Klimaanlage, sondern in der Nähe von Stadtwehlen, nämlich genau dem Ort, wo Carsten Bauch groß geworden ist. Udo Noll war offensichtlich auch in der Gegend, hat diese Aufnahme gemacht an einer Berghütte in der Nähe von Stadtwehlen. Und in Stadtwehlen handelt jetzt auch die folgende Radiogeschichte von Carsten Bauch.
Es gab immer dieses Fietschen, so ein hoher Ton. Und man wusste ja, die DDR setzt Störsender ein und dachte, naja gut, da stören sie uns den Radiogenuss mit einem hochfrequenten Ton. Aber die Fährmänner in Wehlen, die waren mitunter auch immer sehr oppositionell oder auf alle Fälle gegen den Staat und haben dann bewusst laut Radio gehört und das hing dann so über ein Elbtal. Auch dieser Fietschton hing eigentlich fast wie so eine Art großer Körper, so spürbar hing der immer über dem Elbtal. Und jetzt, vor einem Jahr, dachte ich, müsste mal irgendwas mit Klangkunst machen oder für die Klangkunst machen. Aus meiner Vergangenheit, mit meiner Erfahrung. Und da war die Erinnerung an diesen Ton und was kann das für eine Frequenz gewesen sein? Und da habe ich mal angefangen zu recherchieren bei so einem Radioforum und wurde aber enttäuscht, als dann geschrieben wurde, das war kein Störsender, die wurden nämlich bloß eingesetzt, um Rias zu verhindern. In dem Fall war das eine technische Resonanzfrequenz von den nur 5 kHz auseinanderliegenden Sendern RTL oder nee, Saarländer Rundfunk und Bayern 3. Also Saarland ist ja ganz weit weg und die haben auf Kurzwelle gesendet und Bayern 3 hat nur eigentlich fast unerlaubt technisch in 5 kHz Nähe gesendet und das hätte diese Resonanzfrequenz hervorgebracht und kein Störsender. Das war halt nie wirklich gestört, man konnte schon Inhalte verstehen, aber das schwang so mit wie so, vielleicht wie so ein Tinnitus, konnte man vielleicht ausblenden. Aber das war für mich so ein Klang meiner Kindheit. Ich sehe so die Elbe als ruhigen Fluss, oftmals grauer Himmel und nur die eine Bewegung der Fähre über die Elbe und dann dazu dieser Klang. Bei meiner Recherche in der Sache, die ich machen wollte, war ich in Wehlen und habe zugehört, was gibt es denn jetzt für Klänge und da war wirklich nur der Zugverkehr. Die Bahnschranke, die immer mal, oder die Kirchenglocke. Und Kirchturm jetzt mal nebenbei bemerkt, ist seit dem Mittelalter das gleiche Geräusch, also.
Da kommt wieder der geschichtsinteressierte Mensch durch und sich vorstellt, dass diese Glocke seit Hunderten von Jahren denselben Klang am selben Ort verbreitet. Das ist schon ein tolles Bild. Eine andere Geschichte, die mit der Region verbunden ist und Radio, hat mit einer Antennenanlage hier an einem Ort zu tun, der heißt Wilstruff. Und da gab es ein ganz mysteriöses Radioprojekt in den 1968er Jahren.
Das hing wo mit dem Einmarsch der sowjetischen Truppen in Prag zusammen, dass die DDR dann ein Propagandasender ins Leben gerufen hat, der so tat, als wäre ein tschechischer Oppositionssender. Und ich weiß nicht, wen sie da als Sprecher hatten, aber jedenfalls hatten die wohl nur ungenügend Tschechisch-Kenntnisse und das muss dann alles ziemlich bizarr geklungen haben, sodass das schon eher für die Tschechen eine Art Satire-Sender war. Wahrscheinlich kam auch viel Popmusik, was um überhaupt gehört zu werden. Und das sind so die peinlichen oder grotesken Versuche, der DDR Einfluss zu nehmen.
Hlásí se rozhlasová stanice Vltava. Vysíláme na vlně 210 metrů, to je 1430 kHz v českém a slovenském jazyku.
So klang wahrscheinlich die Stationskennungsmelodie von Radio Vltava. Zumindest ist diese Datei bei Wikipedia verlinkt zu dem Artikel, zu diesem seltsamen Radiosender der DDR-Zeit. Und hier hört man auch nochmal ein bisschen die Moderationsstimme, die wohl in einem sehr seltsamen Dialekt gesprochen wurde, sodass die Leute in Tschechien da sich ziemlich lustig gemacht haben drüber. Bauchy hat auch eine DT64-Geschichte zu erzählen, nämlich aus der Zeit, als der Sender schon auf Mittelwelle verbannt worden ist. Und damit verbindet er eine interessante Urlaubsgeschichte.
Als DT64 auf UKW abgeschaltet wurde, kam das ja weiterhin über Mittelwelle und war plötzlich in ganz Europa zu hören. Und da, weiß ich, da sind wir in Tschechien und auch in Polen im Urlaub gewesen, haben DT64 gehört. Der damals fast wie so eine Art Piratensender so machen konnte, was er wollte, weil er eben aus dem Fokus war, der Medienanstalten. Auf Mittelwelle hörte sowieso keiner. Und das war eigentlich richtiges Rock'n'Roll-Radio. Und da hatte man plötzlich mit seinem gewohnten heimischen Sender ein europäisches Gefühl. Das war cool. Also wir sind mit dem Auto, mit dem Wartburg weit weggefahren und haben immer noch DT64 gehört.
Das war die zweite Ausgabe der Radiogeschichten über Grenzen und Frequenzen. Diesmal zu Gast war Bauchy oder Carsten Bauch. Vielen Dank für seine Zeit und für die Informationen hier rund um die Gegend. In der nächsten Ausgabe wird Alexander Pelemann zu Gast sein. Mit ihm habe ich mich getroffen, um mir die Geschichte vom Jugendradio DT64 ein bisschen erzählen zu lassen, einem wichtigen Jugendradio in der Vorwendezeit zu DDR-Zeiten, aber auch in der Wendezeit. Das ist auch Teil meiner Radiobiografie und deswegen war es mir wichtig, dass das hier vorkommt und man kann daraus viele Schlüsse auch auf die gegenwärtige Situation gerade in Sachsen schließen, wie wir in anderen Ausgaben erfahren werden. Die Musik war von Macronoise. Der Song hieß The Sun Shined. Das ist ein tschechisches Musikprojekt aus Prag. Ihr könnt das auch bei Bandcamp finden auf dem Label Kavi Collective. Der Song und das ganze Album steht unter einer Creative Commons Lizenz, nämlich Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung 3.0. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit für diese Ausgabe Radiogeschichten und ich freue mich auf die nächste mit euch.